Liebe Geschwister, wir hören nun die sechste Auslegung zum ersten Petrusbrief unter der Überschrift Gottes Augen sehen auf die Gerechten. Und wir lesen hierzu 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 22. 1. Petrus 3, Vers 8 bis 22. Es empfiehlt sich wieder mitzulesen, dass ihr alles auch besser verfolgen könnt. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede. Und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht gegen die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, beschämt werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm, also im Geist, ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du so gütig bist und bist sogar noch hinabgestiegen in das Reich des Todes, um der verlorenen Noah-Generation zu predigen. Um wie viel mehr sollen wir offene Ohren haben, wenn du heute zu uns sprichst durch dein Wort, dass wir die Gnadenzeit nicht versäumen, sondern dir nachfolgen, deine Kinder sein dürfen bis an unser Ende und in Ewigkeit dich loben und preisen. Segne uns auch jetzt und stärke uns, dieses Wort recht auszulegen und zu verstehen. Amen. Amen. Ich möchte nun Vers für Vers entlang gehen. Zunächst mal mit den etwas einfacheren Stellen zu beginnen. Vom Verständnis her einfacher, aber vom Einhalten vielleicht schwieriger als die, die nachher kommen und die schwer verständlich sind, die aber nicht nur uns unmittelbar betreffen, sondern frühere Generationen. Die schwierige Stelle habt ihr sicher schon gemerkt. Er predigte den Geistern im Gefängnis. Was heißt das? Und auch die Taufe, die hier rettet und diese Fragen, darüber wollen wir nachher noch hören. Nun aber zunächst Vers 8. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Das heißt, seid einer Gesinnung. Als Christen wohnt ja in uns der gleiche Heilige Geist. Und so ist es ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Wobei das leider auch immer wieder Trennungsgrund war, gerade die Tauffrage, die Abendmahlsfrage und andere Dinge. Aber doch sollen wir gleichgesinnt sein. Wenn wirklich der Geist Gottes in uns wohnt, dann werden wir wissen, das Zentrale ist unser Herr Jesus Christus, der uns freigekauft hat von Sünde, Tod und Teufel, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist, zum Himmel gefahren, der wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Hier kommt auch die Stelle von der Höllenfahrt, die zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung des Herrn liegt. Alles dieses sind biblische Zentralwahrheiten und in diesen Fragen sollen wir gleichgesinnt sein. Es gibt manche Erkenntnisfragen, die dann mehr Randdinge sind. Wenn es da unterschiedliche Erkenntnisse gibt, soll es die Einheit der wahren, wiedergeborenen Jünger und Jüngerinnen des Herrn nicht trüben, sondern auch da dürfen wir eins sein in der Liebe zueinander als Brüder und Schwestern, die den Heiland lieb haben, die von ihm geliebt sind. Aber ich predige hier ja keine billige Einheit ohne Wahrheit, wie es in der Ökumene heute ist, sondern es ist immer die Einheit aufgrund allein der Heiligen Schrift, allein Jesus Christus, allein der Glaube, allein die Gnade. Das wollen wir festhalten. Das ist die Basis. Und da seid gleichgesinnt in der Erkenntnis und auch in der Liebe. Dann das nächste, seid allesamt mitleidig, übersetzt Luther. Hier steht wörtlich das Wort für Sympathie. Das heißt ja wörtlich mitleiden, aber nicht im Sinne dessen, dass wir jetzt irgendwie so mitleidig jemand belächeln oder so distanziert mitleiden, sondern wirklich mitfühlend, anteilnehmend an den Nöten derer, denen es schlecht geht, die krank sind, die arbeitslos sind, die verfolgt werden, ja, die irgendwelche Leiden ertragen müssen, dass wir da auch wirklich Anteil nehmen und ihnen nach Kräften im Gebet und in der Tat beistehen. Mitfühlend, mitleidig. Brüderlich, habt die Brüder lieb, haben wir gehört gestern, die Bruderschaft wörtlich steht hier. Also das sind alle Gläubigen auf dem Erdball. Natürlich können wir nicht alle jetzt lieb haben, die wir gar nicht kennen, aber wir sollen, wenn wir sehen, das ist ein Bruder, eine Schwester, da ganz besonders ihm in der Liebe begegnen, auch wenn er anders ist als ich oder sie anders ist als ich. Und das heißt auch, dass wir mit den Brüdern und Schwestern teilen, dass wir ihnen vergeben, dass wir wissen, wir sind miteinander auf dem Weg zum Himmelreich. Diese wirkliche Bruderliebe, Geschwisterliebe, die sollte uns ganz in Fleisch und Blut sein und dann darüber hinaus auch die Liebe zu allen Menschen. Denn Gott hat alle Menschen geschaffen, möchte, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das geschieht nur, wenn wir ihnen die Liebe Jesu Christi weitergeben. Tut Wohls oder tut Gutes allen Menschen, ganz besonders aber den Glaubensgenossen. Das ist die Liebe, die hier steht, die Bruderliebe. Dann barmherzig, seid allesamt barmherzig. Das knüpft nochmal auch an das, was hier stand von Mitgefühl. Aber barmherzig, das ist jetzt noch mehr, dass man wirklich sein Leben für den anderen auch einsetzt, dass man ihn umschließt mit der liebenden Hand, dass man nicht nur gut daherredet, du tust mir leid, sondern auch Taten der Nächstenliebe übt, ihm konkret beisteht, sei es vielleicht mal die Kinder übernimmt oder vielleicht auch beim Umzug hilft oder zusammen aufs Arbeitsamt geht oder sich eben auch über die erbarmt, die auch in Sünde gefallen sind, dass wir sie nicht verurteilen, sondern wenn sie wirklich ernsthaft Buße tun, ihnen auch die Vergebung zusprechen dürfen. Manchmal sind ja Menschen unbarmherziger als Gott selber. Ja. Beim Herrn ist die Sünde im Meer der Gnade versenkt, aber manche Christen, die holen die Sünde, die Vergebnis immer wieder hervor und schlagen es den Betroffenen um die Ohren. Das ist eine große Not, dann wird der schuldig, der so unversöhnlich und nicht vergebungsbereit ist. Dem anderen ist ja schon vergeben, aber wenn ich dann die Sünde des anderen immer wieder hervorkrame, werde ich schuldig vor Gott als derjenige, der dann anklagt, so wie Satan ihn anklagt, obwohl ich schon vergeben ist. Satan klagt ja nicht mehr an, wenn das Blut Christi den Menschen reingewaschen hat, ist vergeben, aber Menschen klagen oft an und übernehmen dann die Stelle Satans und das ist Schuld. Ja. Stattdessen steht hier, seid barmherzig und seid demütig. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. In Philipper 2 können wir lernen, was Demut bedeutet. Der Sohn Gottes hat es uns vorgelebt. Er, der von göttlicher Gestalt war, der beim Vater war, entäußerte sich selbst bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Ich fasse jetzt kurz zusammen, Philipper 2. Und das ist wahre Demut, die uns der Sohn Gottes vorgelebt hat, als der Demütigste und Sanftmütigste, der aber doch auch die Gerechtigkeit Gottes auslebte und verkündigte. Er ließ nicht jetzt einfach alles durchgehen, aber er war demütig, ist auf einem Esel eingeritten, nicht auf dem Schlachtross, auch ein Symbol für Demut. Und dieser Friedenskönig, der er ist und nicht der Kriegsheld, Er wird aber auf dem Ross kommen am Ende bei der Schlacht von Harmagedon. Da wird er dann als der Sieger erscheinen. Aber hier kam er als der Sünderheiland, der gekommen ist, um die Sünde der Welt zu tragen. Und auch wir sollen in Demut miteinander umgehen, uns nicht über den anderen stellen, auch wenn wir vielleicht denken, wir hätten bessere und größere Gaben. Gerade dann sollen wir sie einsetzen für den Dienst am Nächsten, dass auch er zum Herrn findet, dass auch er gestärkt wird in seinem Glaubensleben. Könnte jemand meinen, ja, der Prediger, der steht über der Putzfrau in der Gemeinde. Aber liebe Geschwister, jeder Dienst ist ein Dienst für den Herrn, auch wenn er noch so gering aussieht. Ja, wir wollen da nicht Vergleiche ziehen, sondern es ist wunderbar, wenn auch der Prediger beim Putzdienst hilft und wenn auch die sogenannte Putzfrau anderen das Evangelium im persönlichen Gespräch weitergeben kann. Denn jeder Christ ist auch ein Evangelist. Jeder nach seinen Gaben auch. Und so wollen wir demütig miteinander umgehen und nicht den einen Dienst höher achten als den anderen. Natürlich muss es Älteste geben und Hirten und so weiter. Aber auch sie sollen wirkliche, demütige Menschen sein und nicht sich über die Herde stellen und sie womöglich noch misshandeln oder missbrauchen, sondern liebevoll mit den Geschwistern umgehen. Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Man kann den Kreislauf der Gewalt, des Hasses nur durchbrechen, wenn man nicht mit den gleichen Waffen zurückschlägt, nicht mit der gleichen Münze zurückzahlt. Wenn uns jemand beschimpft, dann sollen wir vielmehr segnen. Wenn uns jemand flucht, sollen wir segnen. Wenn uns jemand beleidigt, sollen wir ihm Gutes sagen. Können wir das? Nicht aus eigener Kraft, aber der Herr kann es uns schenken. Hast du auch ein sanftes und stilles Wesen, sodass du nicht zornentbrannt zurückschlagen musst, wenn dir jemand ein ungutes, böses Wort mitgibt? Man kann dann vielleicht erstmal schweigen und sich zurückziehen und dann beten und dann, wenn man wieder auch selber ruhiger geworden ist, auf den Menschen zugehen. Ich habe vielleicht auch ein gewisses Temperament, ja, man kann nicht alles immer so einfach schlucken, ne? Das, aber es ist viel besser, wenn wir dann segnen statt fluchen, sondern sowieso nicht fluchen. Es ist nur eine Sache, wo der Fluch drauf liegt, wenn jemand ein anderes, ein falsches Evangelium verkündigt. Galater 1, da hat sogar Gott durch seinen Apostel gesagt, verflucht sei, wer ein anderes Evangelium verkündigt. Da geht es um heilsentscheidende Fragen. Aber ansonsten, wenn es um persönliche Konflikte geht, da sollen wir die Liebe Christi in Person ausstrahlen. Das können wir nur, wenn wir wirklich in enger Verbindung mit dem Herrn stehen, wenn er in uns lebt durch seinen Geist, wenn wir wiedergeboren sind durch den Geist des Herrn, gemäß Johannesevangelium Kapitel 3. Wir sollen segnen, weil wir dazu berufen sind als Kinder Gottes, damit auch wir den Segen Gottes ererben. Denn wenn wir fluchen, außer wenn es jetzt ums Evangelium geht, aber wenn wir jemanden verfluchen aus eigener Rechthaberei, dann werden wir nicht gesegnet sein können. Entschuldigung. Und dann kommt ein längeres Zitat aus Psalm 34, Verse 13 bis 17. Es wird hier zitiert in 1. Petrus 3, Vers 10 bis 12. Aber wir brauchen das nicht aufschlagen, es wird ja hier zitiert und übernommen als Untermauerung dessen. Und da werden auch weitere Beispiele genannt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Hier geht es um die Zucht der Zunge. Das wird immer wieder als erstes und zentrales genannt, weil die Zunge, das ist eine große Gefahr. Dazu möchte ich einmal eine Parallelstelle lesen aus dem Jakobusbrief, sicherlich sehr bekannt. Jakobus 3, ist auch Kapitel 3, kann man sich gut merken. Da wird erstmal gewarnt bei den Lehrern, dass sie ein strengeres Urteil empfangen werden. Die brauchen ja die Zunge, müssen ja lehren. Und wie sehr sind wir auf die Gnade des Herrn angewiesen, gerade als Lehrer. Und dann heißt in Jakobus 3, Vers 2, denn wir alle machen viel verkehrt, wenn aber jemand mit keinem Wort fehlt, ist er ein vollkommener Mann und fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Bei der Zunge, bei dem wie ein Mensch sich ausdrückt, merkt man auch, was im Herzen ist. Wenn jemand Schimpfworte böse Worte hat, merkt man, da ist was Böses im Herzen. Das ist noch kein wiedergeborener Christ. Auf Schulhöfen und so hört man ja oft diese furchtbaren Ausdrücke. Kann man nur beten, Herr, rette auch diese Kindlein, die so verführt wurden durch die Massenmedien und anderes. Aber man merkt auch an der Sprache, ob jemand wirklich in Verbindung mit dem Herrn steht. Eine Fäkalsprache, auch wenn es in solchen Bibelverfälschungen vorkommt, das zeigt, dass das nicht der Geist Gottes ist, sondern der satanische Geist, der so etwas eingegeben hat. Ja, und dann heißt es weiter über die Pferde, sie haben einen Zaum, dann kann man sie lenken, die Schiffe werden als Vergleich gebracht und auch der Steuermann. Und dann heißt es in Vers 5, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Seht, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Wenn man jemand wirklich tödlich beleidigt, kommt auch manchmal zwischen Königen oder Regierungshäuptern vor, da sind sogar schon Kriege ausgebrochen. Schrecklich, ja. Und die Zunge ist auch ein Feuer, lesen wir weiter, eine Welt der Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und entzündet unser ganzes Leben und wird selbst von der Hölle entzündet. Beten wir auch um die Zucht der Zunge. Ich schaffe das auch nicht immer, meinen Mund zu halten, muss ich zugeben, aber man hat immer dann noch die Möglichkeit, um Vergebung zu bitten, zu sagen, es war nicht recht, was ich da gesagt habe. Bitte vergib mir. Wunderbar, dass wir auch da sagen können. Und vor allem sollte die Zunge dazu dienen, Gott zu loben und zu preisen und nicht den Menschen zu fluchen. Und dann wird man auch das Leben lieben, nicht verlieren durch die Rache dessen, den man beleidigt hat, und gute Tage sehen, so wie es hier steht, in 1. Petrus 3, Vers 10. Die Zunge soll also nichts Böses reden und sie soll auch nicht betrügen. Sie soll ehrlich sein, aufrichtig, dass man sich auf diesen Menschen verlassen kann. Nicht doppelzüngig und verleumderisch und lügnerisch, ja, sondern ehrlich. Dann Vers 11. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Wer ist unser Friede? Jesus allein, Epheser 2, Vers 14. Und wenn wir in ihm sind, in ihm gegründet sind, dann wird dieser Friede auch durch unser Leben ausstrahlen. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Und das, was ich auch jetzt als Überschrift heute gewählt habe, Vers 12, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn steht aber gegen die, die Böses tun. Unser Gebetsleben wird behindert, wenn wir nicht in der Gerechtigkeit des Herrn wandeln. Sind wir von Natur aus gerecht? Nein, wir haben von Natur aus ein schmutziges Kleid der Sünde, schon der Erbsünde von unseren Ureltern her. Aber das wird abgewaschen durch das Blut des Lammes, Jesus Christus, am Kreuz auf Golgatha. Die Gerechten, das sind zunächst immer mal die Gerechtfertigten, die gereinigt sind, reingewaschen durch das Blut des Lammes. Bist du schon reingewaschen durch Jesus? Bist du sein Kind? Die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Und wenn wir dann reingewaschen sind, dann sollen wir auch ihm nachfolgen, seinen Fußstapfen folgen und Gerechtigkeit verbreiten mit unseren Worten und auch unseren Taten. Gerechter Lohn auszahlen, gerechten Lohn auszahlen, wenn wir Angestellte haben sollten. Gerechtigkeit stiften, wo Streitfälle sind, wenn jemand Richter ist zum Beispiel. Das könnte man noch als Beispiel nehmen, auch bei Kindern, wenn sie miteinander streiten, gerecht schlichten als Eltern, immer beide Seiten hören. Deshalb hat uns Gott ja zwei Ohren gegeben und einen Mund. Die eine Seite in dem Ohr hören, die andere Seite im anderen Ohr. Und dann mit Gottes Hilfe und der Gebet ein gerechtes Urteil fällen. So wie es auch Salomo getan hat bei diesen zwei Frauen. Die eine hatte ja ein Todeskind mitgebracht, die andere ein lebendes. Und der Streit war, wem gehört jetzt das lebende Kind und wem das Tote? Und er hat es ja herausgefunden, indem er die Mutterliebe entfacht hat. Die Mutter war bereit, das Kind der anderen zu lassen, wenn es nur lebt. Das war dann die Mutter, ja. Salomonische Weisheit, salomonisches Urteil. Ich könnte hier noch vieles sagen über Gerechtigkeit, aber die Zeit würde uns jetzt davonlaufen. Jedenfalls, der Herr hört auf unser Gebet, wenn wir vorher Buße getan haben über unsere Sünden, uns haben reinwaschen lassen. Wenn wir Sünden mit uns herumschleppen, die wir nicht vor Gott bereinigen wollen, dann wird auch unser Gebetsleben zumindest sehr, sehr blockiert, wenn es überhaupt noch funktioniert. Ja. Also als erstes immer, Herr, vergib mir, reinige mich auch heute und dann kann man kommen mit Dank und Bitte. Ja. Für andere Dinge dann auch Fürbitte und so weiter. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, die Böses tun. Auf sie wird er nicht hören, sondern die wird er richten zu seiner Zeit. Spätestens am jüngsten Tag beim Endgericht vor dem großen weisen Thron. Vers 13, und das wiederholt jetzt manches, was wir auch schon gehört haben in den letzten Kapiteln. Deshalb möchte ich es kurz machen. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Thron und erschreckt nicht. Hier geht es also darum, dass wir nicht leiden sollen, um eigener Schuld und Sünde willen. Da würden wir zu Recht ins Gefängnis kommen oder anderweitig bestraft werden. Sondern wir sollen leiden um des Herrn willen. Dann liegt die Verheißung der Seligkeit darauf. Ich zitiere doch kurz einmal nur die eine Stelle aus der Bergpredigt, um das noch zu verdeutlichen. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 10 bis 12, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, nämlich die Jünger des Herrn, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und allerlei Übles oder Böses über euch behaupten, indem sie lügen, seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. Zu Unrecht verfolgt, zu Unrecht geplagt und misshandelt, zu Unrecht getötet, so wie der Herr selber Misshandlung getötet wurde, zu Unrecht als unschuldiges Opferlamm. Und in seinen Fußstapfen bleibt uns das auch nicht erspart, dass wir zu Unrecht verfolgt werden, verspottet werden, leiden müssen. Aber welche Seligkeit liegt darauf? Solcher ist das Himmelreich, solcher ist das Erbe und die Seligkeit. Und dann sagt der Herr noch tröstend, fürchtet euch nicht vor ihrem Thron und erschreckt nicht. An anderer Stelle sagt er, sie können zwar den Leib töten, aber nicht die Seele, also nicht unser Leben in Ewigkeit. Das können sie uns nicht rauben, unser Leben im Herrn. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Das heißt, seid ganz sein, ganz ausgesondert für Jesus Christus. Und strebt auch der Heiligung nach, wie wir schon gehört haben. Und nun kommt in Vers 15 noch weiter, dieser ganz wichtige, bei mir fettgedruckte Vers. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert. Wörtlich steht hier ein Wort von euch erwartet, Logos. Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wirst du auch gefragt manchmal, warum du so anders bist, warum du nicht zurückschlägst, warum du Taten der Liebe erweist, dann bekenne dich zu Jesus und sage, ich tue es, weil ich Christ bin, weil ich Christin bin, weil ich dem Herrn diene, weil ich dich lieb habe als ein Geschöpf Gottes und ich will dir die rettende Botschaft weitergeben, dass Jesus allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und niemand zum Vater kommt, außer durch ihn, Johannes 14, Vers 6. Und diese Verantwortung sollen wir wahrnehmen. Wörtlich steht hier, seid allezeit bereit zur Apologia, das heißt zur Verteidigung, zur Rechtfertigung, aber nicht zur Selbstrechtfertigung, sondern um Rechenschaft zu geben, wem wir dienen, dass wir uns zum Herrn bekennen. Es gibt eine ganze Disziplin in der Theologie, die Apologetik, das ist die Verteidigung des Glaubens. Auch das gehört dazu und hat eine zentrale Grundlage in diesem Vers. Ich habe mal ein ganzes Buch darüber geschrieben, anknüpfen an diesen Vers über die Verteidigung des Glaubens. Und da werden dann viele Lehren entfaltet, nicht? Wie man Irrlehren, wie man Sekten entgegentritt. Das beruht gerade auch auf diesem Vers hier und dem nächsten Vers, dass wir die biblische Glaubenslehre darstellen und abgrenzen gegenüber ihren Verfälschungen und Verzerrungen, wie es durch Sekten und andere Irrlehren geschieht. Aber wie sollen wir das tun? Rechenschaft geben über die Hoffnung, die in uns ist. Wir sollen es tun mit Sanftmut und Furcht, steht hier wörtlich. Luther übersetzt Gottesfurcht, es steht aber hier nur Phobos. Und das heißt Furcht allgemein und da ist ein Doppeltes gemeint. Natürlich Furcht vor Gott, dass wir Gott mehr fürchten als Menschen. Wir stehen letztendlich allein unter Gott und nicht unter irgendwelchen anderen Menschen, obwohl wir gehorsame Bürger in unserem Staat sind, das habe ich schon ausgeführt. Aber Gott ist unser letzter und einziger Herr, dem wir unterstellt sind. Und deshalb ordnen wir uns auch der irdischen Obrigkeit unter, aber mit der Grenze, dass sie nichts gegen unser Gewissen und Gottes Wort befehlen können. Unser Gewissen, das an Gottes Wort sich absolut orientieren sollte. Und wir sollen also Rechenschaft geben mit Furcht vor Gott und mit Respekt, also auch Ehrfurcht gegenüber den Menschen. Und das schließt ein, was auch hier zuerst steht, Sanftmut und Milde. Also nicht hau drauf und schlag dem anderen die Wahrheit um die Ohren, sondern in Sanftmut sollen wir die Retterliebe Jesu weitergeben, sodass sie sehen, ja, das ist wirklich ein Zeuge dessen, der keine Attentate macht, der keine Selbstmordanschläge verübt, sondern der mich mit der Feindesliebe liebt, die Jesus Christus in der Bergpredigt geboten hat. Das unterscheidet uns zu 180%, also völlig entgegengesetzt, von etwa von islamistischen Selbstmordattentätern oder anderen religiösen Fanatikern, die sogar denken, sie müssten Leute umbringen, um hier Aufsehen zu erregen für ihre Religion. Nein, ein christlicher Fundamentalist ist alles andere als ein Gewalttäter, er ist ein Friedensstifter und gibt die Botschaft, wie man in den Himmel kommt, mit Sanftmut oder Milde weiter und mit Ehrfurcht gegenüber Gott und den Menschen, die er erreichen möchte. Ganz klar hier eine Grundlage biblischer Apologetik, biblischer Verteidigung des Glaubens, biblischer Weitergabe des Evangeliums. Und wir geben das Evangelium weiter, damit Menschen Christen werden und wir verteidigen den Glauben, damit Christen Christen bleiben, damit sie nicht abfallen vom Glauben, damit sie nicht verführt werden. Ich war ja 10 Jahre tätig bei einer Arbeitsgemeinschaft für religiöse Fragen. Die Witwe meines früheren Chefs ist hier unter uns, Frau Warnecke. Und wir haben da 10 Jahre lang ja uns mit Sekten und Weltanschauungen auseinandergesetzt. Ich tue das auch weiterhin noch. Aber das sollen wir tun mit Milde, Sanftmut und mit Furcht vor Gott und den Menschen. Ehrfurcht gegenüber Gott und Respekt gegenüber den Menschen. Ich denke, dass das soweit verstanden wurde. Und habt ein gutes Gewissen, lesen wir weiter in Vers 16. Ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, wörtlich steht hier nicht zu Schanden werden, sondern beschämt werden. Sie müssen sich schämen, wenn sie schlecht über euch reden. Ein so gutes Leben sollt ihr führen als Christen. Luther übersetzt an anderer Stelle, man soll den Verleumdern das Maul stopfen durch den guten Lebenswandel, den wir als Jüngerinnen und Jünger des Herrn Jesus führen. Und es steht auch hier, sie sollen beschämt werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist. Gott lässt es ja zu, aber er schickt es nicht immer, das Leiden, aber doch ab und zu. Es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass er um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Das wurde ja schon ausführlich dargestellt. Und jetzt kommen diese etwas schwierigen Stellen, die ich euch aber, wenn ihr noch etwas Geduld habt, heute mit Gottes Hilfe erklären möchte. Ich habe auch nicht der Weisheit letzte Erkenntnis, aber ich habe lange gerungen im Gebet. Und wie gesagt, heute Morgen hat mir der Herr nochmal Klarheit geschenkt über diese Stellen. Und das möchte ich euch in aller Schwachheit so darstellen. Also ab Vers 18, 1. Petrus 3, ab Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für die Sünder gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Zunächst ist ganz klar, Jesus Christus hat das einmalige und vollkommene Opfer gebracht für die Sünden aller Menschen. Und zwar wird es wirksam für die, die dieses Opfer im Glauben und Vertrauen zu Jesus annehmen. Er hat das Opfer zwar für alle vollbracht, man kann nicht sagen wie der Calvinismus, nur für einen Teil hätte er sich geopfert. Aber wirksam wird es eben nur für die, die es zu Lebzeiten annehmen. Betone ich jetzt ganz besonders. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Viele weitere Aussagen, kehre um, tue Buße, komm zu Jesus. Ja, die ganze Bibel ist voll davon. Das Neue Testament auch, aber auch schon im Alten Testament immer wieder der Aufruf zur Umkehr zum lebendigen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wir können deshalb dieses Opfer nicht wiederholen, wie es leider in verschiedenen Sekten und auch in der katholischen Kirche geschieht, wo Christus immer wieder neu auf dem Altar geopfert wird in der Messe. Wo ja immer wieder gesagt wird, das sei jetzt materiell der Leib und das Blut Christi. Das ist ein wiederholtes Opfer, aber dem steht gegenüber Hebräer 9, ein für alle Mal ist das Opfer auf Golgatha geschehen. Und wenn wir heute das Abendmahl feiern heutzutage, ist es ein Gedächtnis an Golgatha. Es wird für uns ganz konkret erfahrbar, ganz gegenwärtig, aber wird nicht noch einmal geopfert. Ja? Die Tieropfer, das waren Vorschattungen im Alten Bund und auch die anderen Opfer. Aber jetzt ist es ein Gedächtnismahl, ein Dank und ein Gemeinschaftsmahl im Gedenken an das Opfer Jesu auf Golgatha. Wir haben also nicht diese Wandlungslehre oder Transsubstantiationslehre, was der Katholizismus vertritt, sondern die geistige Gegenwart des Herrn, wenn wir zu ihm beten. Er ist ja da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, auch beim Abendmahl natürlich. Und wir dürfen ihm unsere Sünden bekennen und darauf vertrauen, dass er sie uns vergibt, wenn wir ernsthaft unser Herz vor ihm ausschütten und reinigen lassen. Das können wir aber immer tun, nicht nur beim Abendmahl. Aber beim Abendmahl wird es immer wieder ganz konkret erfahrbar und es ist immer wieder schön, wenn wir dann das auch im Gebet tun. Kein Abendmahl ohne Sündenbekenntnis. Und wenn es nicht öffentlich gesagt wird, kann man es im Herzen tun für sich. Und auch kein Abendmahl ohne die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11. Ja, wenn man einfach nur Brot austeilt, ohne diese Einsetzungsworte zu lesen, ist es nicht gültig. Das möchte ich ganz klar sagen. 1. Korinther 11, in der Nacht, als er verraten ward und so weiter. Ja, also das Abendmahl oder Brotbrechen besteht ja aus der Handlung, aber vor allem aus dem Wort Gottes, das diese Handlung überhaupt erst begründet. Es gibt manche Richtungen, die diese Worte weglassen, aber das ist dann kein Abendmahl im biblischen Sinne. Also Christus hat einmal für die Sünden oder für die Sünder gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Er war der einzig Gerechte und wir alle sind von Natur aus ungerecht. Es ist keiner, der gerecht ist, nicht einer. Römer 3, wir sind in Sünden empfangen schon, Psalm 51, und unser Dichten und Trachten oder das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, 1. Mose 8. Und er hat stellvertretend für uns die Strafe für die Sünde getragen, wurde als das unschuldige Opferlamm gemartert, geschlagen, gekreuzigt, getötet und ist dabei herrlich auferstanden. Aber direkt nach der Kreuzigung, und jetzt kommt dieses Geheimnis, diese geheimnisvolle Stelle, ist er hinabgestiegen in das Reich des Todes, wie es auch im apostolischen Glaubensbekenntnis immer wieder ausgesprochen wird, ja, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren, der Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, von wo er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Da ist es kurz zusammengefasst. Und diese sogenannte Höllenfahrt, die kommt jetzt an dieser Stelle. Das ist meine Überzeugung, dass das sich auf diese Höllenfahrt bezieht, also die Zeit zwischen Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi. Er ist getötet worden nach dem Fleisch. Sein Leib wurde am Kreuz auf Golgatha getötet, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Sie konnten den Geist nicht töten. Er ist auferstanden, aber mit einem Auferstehungsleib, der erkennbar war und der angeknüpft hat an den irdischen Leib. Das ist ein Geheimnis. Das Grab war leer. Der Herr hat diesen Leib genommen, aber es ist doch verwandelt worden in den Auferstehungsleib. Das übersteigt jetzt unseren Verstand. Jedenfalls, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, hätten sie behaupten können, er sei gar nicht auferstanden. Aber das leere Grab, die Erscheinungen des Auferstandenen, das beweist eindeutig, er lebt. Über 500 Brüder auf einmal haben ihn gesehen. Man konnte sie befragen, sie waren bereit dafür, in den Tod zu gehen. Und bis heute wird diese Botschaft verkündigt. Und ich denke, alle unter uns, die gläubig sind, haben die Kraft des lebendigen Herrn immer wieder erleben dürfen. Durch Führungen, durch Eingriff in unser Leben, auch durch Heilungen und manches andere. Er ist lebendig gemacht nach dem Geist und in diesem Geist, Pneuma steht ja, also in seiner Geistgestalt, ist er hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Nun, was könnte das jetzt heißen? Da gibt es die abenteuerlichsten Theorien. Christus hätte durch Noah damals gepredigt. Sicherlich hat Gott durch Noah gepredigt. ist zweifellos. Aber ich denke, das ist hier nicht gemeint. Dann wird gesagt, die Geister im Gefängnis, es seien Dämonen. Den Dämonen wird das Evangelium verkündigt, damit sie auch noch zur Bekehrung kommen. Aber das steht hier nicht. Da müsste Daimonios stehen im Griechischen. Aber es steht hier im Griechischen Pneumasen, also Geister. Genauso wie der Geist Christi steht hier die Geister von Verstorbenen. Es sind verstorbene Menschen, so meine Erkenntnis, denen gepredigt wird. Ja, was wird gepredigt? Das steht hier nicht, aber es steht im nächsten Kapitel, steht in Kapitel 4, Vers 6, denn dazu ist auch nicht den Toten, wie Luther übersetzt, sondern Toten, also nicht allen Toten, steht im Griechischen nur Nekrois, ohne Artikel, nicht Tois Nekrois. Es ist also Toten, nicht allen Toten, nicht den Toten, sondern einfach Toten, das Evangelium verkündigt worden, das Evangelium, also die rettende Botschaft. Ich denke, dass sich das nicht trennen lässt, diese Verse. Und da wird es weiter erhellt. Es ist also nicht einfach nur gepredigt worden, sondern die Botschaft, dass Jesus der Sieger ist, dass er am Kreuz der Schlange in den Kopf zertreten hat, dass er das Heil anbietet, den Toten, nicht den Toten, sondern Toten, aber welchen Toten? Das werde ich jetzt gleich noch versuchen zu erklären. Dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist. Also, betrachten wir zunächst einmal im griechischen Text, weil es so eine schwierige Stelle ist. Es steht in Vers 19, 3 Vers 19, in ihm ist er hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, steht im Griechischen, tois en phylake pneumasin ekeryxen. Das heißt, wörtlich denen im Gefängnis, Geistern, hat er gepredigt. Es sind also keine dämonischen Geister, sondern Geister von Verstorbenen, Pneuma, sonst müsste Daimonios, Dämonen stehen. Verstorbene. Und es steht in Vergangenheit, er hat gepredigt, nicht er predigt immer noch oder immer wieder. Es bezieht sich also auf ein Ereignis in der Vergangenheit. Es ist damals geschehen, als er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes und vor seiner Auferstehung. Es ist also eine Sache in der Vergangenheit. Wir können es nicht in Verallgemeinung sagen, es wird allen Toten immer wieder verkündigt. Es gibt also nur noch eine Chance nach dem Tod. Das können wir aus dieser Stelle eben gerade nicht ableiten. Es ist Vergangenheitsform und es ist zwischen Kreuzigung und Himmelfahrt, die dann in Vers 22 ausdrücklich steht, geschehen. Und Auferstehung und Himmelfahrt. Und da steht auch in Vers 22, er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Er ist also jetzt nicht mehr im Totenreich. Steht ihr? Er müsste ja dann immer noch im Totenreich sein und dort predigen. Nein, in Vers 22 steht dann ganz klar, dass er zur Rechten Gottes sitzt, aufgefahren gen Himmel. Das war also eine einmalige heilsgeschichtliche Sache, so wie auch das Pfingstereignis, dass der Herr nach seiner Kreuzigung ins Totenreich ging und dort gepredigt hat, der Satan, die Sünde, der Tod sind jetzt besiegt und es wird ewiges Leben geben, denen, die umkehren. Aber wem hat er das gepredigt? Allen Generationen? Wem? Der Noah-Generation. Steht hier, wenn man das Wort so nimmt, wie es da steht, nichts umdeutet, ist es, denke ich, doch glasklar und ist morgen auch nochmal ganz klar geworden. Er hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, ich betone jetzt denjenigen und zwar nur denjenigen, Vers 20, die einst, also auch Vergangenheit, ungehorsam waren, als Gott harte Geduld hatte, zur Zeit Noahs. Da steht es also ganz klar, als man die Arche baute, um das nochmal zu betonen, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Und seht ihr gerade, weil nur so wenige gerettet wurden, diese 8 Seelen, und die Menschheit so überraschend dann umkam. Natürlich hat Noah ihnen gepredigt, aber wahrscheinlich hatten nicht alle auf der Erde das gehört, nicht? In diesem Bereich, wo er war. Ist Gott in seiner Barmherzigkeit hingegangen, hat seinen Sohn geschickt, dieser ganzen untergegangenen Menschheit nochmal in dieser Zeit ihnen das Evangelium zu verkündigen. So würde ich diese Stelle verstehen. Das kann man aber nicht verallgemeinern auf alle Generationen. Ja, das steht ja. Das ist mir in dieser Stelle nochmal ganz deutlich geworden. Und Bestätigung finden wir, wenn wir aufschlagen auch, 1. Mose 8. Da steht nämlich dann am Schluss, in Vers 21 und 22. 1. Mose 8, 21 und 22. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sagte in seinem Herzen, nie mehr will ich die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will nie mehr alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Nun, was können wir daraus lesen? Ich will jetzt nicht behaupten, dass es Gott gereute, ja, dass er alle ausgelöscht hat. Das wäre zu menschlich gedacht. Aber Gott sagt, Gott hat gesehen, die Menschheit war damals so verderbt, indem sie sich ja mit diesen Dämonen eingelassen hatten. 1. Mose 6, da haben sich ja diese Göttersöhne mit den Menschentöchtern verbunden. Das ist durch dämonische Innewohnung in Männerleibern geschehen, eine sexuelle Verschmelzung mit Frauenkörpern. Ja? Die Dämonen haben die Männerleiber besetzt und sich mit den Frauen dann verbunden. Und das sind dann die Riesen der Vorzeit entstanden, ein völlig verderbtes Geschlecht. Aber doch wollte Gott dieser verderbten Menschheit und nur dieser Generation, die so plötzlich global unterging, auch mal diese Botschaft verkündigen durch seinen Sohn Jesus Christus. Ich denke, das ist die naheliegendste Erklärung dieser gewiss schwierigen Stelle. Ja, ganz klar, dass es eine schwierige Stelle ist. Und deshalb wird auch betont, dass eben nur diese acht Seelen durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Und das ist halt sehr, sehr wenig, nicht? Wenn in unserer heutigen Menschheit 8 Milliarden oder was es bald sind, oder 7 oder 8, wenn da jetzt wirklich nur 8 Seelen gerettet würden, stellt euch vor. Da versteht man, dass Gott, damals waren es nicht so viele, aber doch bestimmt auch schon Hunderttausende, dass Gott dann nochmal eine Gnade ihnen geschenkt hat, nach dem Tod, als eine Ausnahme, aber nicht als eine Regel. Müssen wir ganz vorsichtig sein. Ja, und das möchte ich auch noch kurz erklären. Es wird ja manchmal auch gesagt, dass Gott eben den Verstorbenen noch eine Chance gibt nach dem Tod. Und zwar denjenigen, die nichts von Jesus gehört haben. Das ist sicherlich eine der schwierigsten Fragen, wo ich auch keine absolute Antwort darauf habe. Was ist mit denen, die irgendwo im Busch leben, die nie was von Jesus gehört haben? Ja, wie beurteilt Gott die? Nun, zunächst dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott der Herr gerecht ist. Dass er keinen einfach ungerecht in die Hölle wirft. Und da gibt es einen Hinweis in Römer 1 und Römer 2. Wisst ihr, was ich meine? Diese zwei Stellen, Römer 1 und Römer 2, das lese ich einfach mal vor kurz. Seht ihr, wir kommen heute zu den allerschwierigsten Fragen in der Bibel noch. Römer 1, Vers 18. Da lesen wir, denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Denn was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen offenbar, auch unter den Heiden, weil Gott es ihnen offenbart hat. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild eines vergänglichen Menschen, der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere verwandelt. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben und so weiter. Das heißt, sie hätten den Schöpfer des Himmels und der Erde erkennen und verehren können. Aber viele, wahrscheinlich aber nicht alle, aber viele haben sich Götzenbilder gemacht und dadurch sind sie abgefallen. Also man kann auch schon im alten Bund gerettet werden, wenn man den einzigen wahren, dreieinigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, verehrt. Und man hat Opfer gebracht in Vorschattung auf den Erlöser, der, als die Zeit erfüllt war, dann das Erlösungsopfer vollbracht hat. Also das Heil von Jesus her gilt rückwirkend in die alte Zeit zurück, in den alten Bund und nach vorne wirkend für uns als neutestamentliche Gemeinde. Allumfassend, aber nicht so, dass automatisch wirkt, sondern nur der, der das auch annimmt, wird gerettet. Ja. Das ist ganz klar. Also in der Schöpfung können die Heiden Gott erkennen, den wahren lebendigen Gott, und sie dürfen auf keinen Fall Götzendienst tun. Und dann auch im Gewissen, Römer 2, gleich das nächste Kapitel, da steht ja dann Vers 14, zunächst geht es über Israel, die ja die Offenbarung Gottes haben, im Alten Bund, im Alten Testament, und dann Vers 14, denn wenn die Nationen, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was dem Gesetz entspricht, dann sind diese, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, weil sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen es ihnen bestätigt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen, an dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Also wir dürfen das Gott hinlegen. Natürlich unser Auftrag, das Evangelium verkündigen in der ganzen Welt, soweit wir kommen, bis an die letzten Winkel der Erde. Aber da, wo ein Mensch wirklich noch nie was gehört hat, da hat er immer noch die Möglichkeit, in der Schöpfung und durch sein Gewissen nach Gottes Willen zu leben. Und das wird der Herr ansehen. Wer also unschuldig, sage ich mal, von Jesus nichts hört, da wird der Herr das ansehen. Natürlich aber für die, die das hören können, gilt, es gibt keinen anderen Weg zu Gott außer Jesus, Johannes 14, Vers 6. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Und sobald einer irgendeine Religion aufbaut, irgendwelche eigenen Werke und Traditionen, geht er verloren. Und für ihn gilt, wenn er es wissen könnte und es nicht befolgt, es gibt keinen Weg zum Vater außer Jesus. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Ich wollte damit Johannes 14, 6 in keinster Weise relativieren. Ja, aber diese schwierige Frage, wer unschuldigerweise noch nie was gehört hat davon, wird in Gott verdammen. Ich denke, da wird dann zählen, was hier in Römer 1 und 2 steht. Sie können Gott erahnen aus der Schöpfung, in ihr Gewissen ist geschrieben, wenn Sie einen Schöpfer erkennen, das ist ja auch der dreieinige Gott, nicht? Dann wird er es auch Ihnen entsprechend zurechnen. Und manche sagen, Ihnen wird dann auch noch das Evangelium gesagt nach dem Tod. Ja, wir müssen das offen lassen jetzt an dieser Stelle. Aber was eindeutig ist, es ist die Noah-Generation. Denen wurde es nochmal gesagt. Und das erklärt auch dann den Vers 6 in Kapitel 4, was ich schon vorweggenommen habe hier. Dazu ist Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist. Nicht allen Toten, aber solchen Toten. Und eins ist ganz klar, wer Jesus zu Lebzeiten abgelehnt hat, für den bleibt nach dem Tod keine Chance mehr zur Umkehr. Das sagt die Bibel klipp und klar an vielen Stellen. In Hebräer 6 zum Beispiel, in Hebräer 4 zunächst wird gesagt, dass nur der zur Gottesruhe eingeht, der sein Herz nicht verstockt. Hebräer 4. Und in Hebräer 6 steht nun diese Stelle, die auch für das Leben nach dem Tod natürlich gilt. Ja, ich habe mir zwar Zeichen reingemacht in der Bibel, aber ich finde doch nicht alles so schnell, weil heute so viele Stellen sind. Entschuldigt bitte, aber jetzt habe ich es gefunden. Hebräer 6, Vers 4 bis 8 steht ja, es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben und doch abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bewegen oder zur Buße zu erneuern, weil sie für sich selbst den Sohn Gottes noch einmal kreuzigen und öffentlich zum Gespött machen. Denn die Erde, die den Regen bringt, der oft über sie kommt und nützliches Kraut hervorbringt für die, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, ist sie wertlos und dem Fluch nahe, dessen Ende zur Verbrennung führt. Also wer die Chance gehabt hätte, zu Jesus zu kommen, wer vielleicht sogar einmal bekehrt war, das steht ja im Grunde hier, und dann aber sich lossagt, der braucht nicht darauf hoffen, dass er nach dem Tode da nochmal eine Chance bekommt. Ja, das ist unmöglich, zur Buße zu erneuern. Auch Hebräer 10 macht das noch weiter deutlich. Also heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das gilt ganz klar. Und jetzt kommt noch eine schwierige Frage. Haben wir noch 10 Minuten? Mit der Taufe. Ja? Eine Taufe. Hier kommt jetzt was mit der Taufe. Was so gedeutet werden könnte, als würde die Taufe retten. Ja? Habt ihr auch schon diese Stelle mal gehört? Also, Vers 21. Es ist ja hier das Vorbild der Sintflut. Die Arche, die durch die Sintflut hindurch gerettet hat, diese 8 Menschen. Und jetzt steht hier, das ist ein Vorbild, im Griechischen steht ein Antitypos, also ein Gegenbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Wir sehen also, es geht nicht um eine äußere Waschung, sondern um die innerliche Veränderung, die mit der Taufe hier in Verbindung gebracht wird. Das Taufgrab, da wird übrigens auch das mit dem Untertauchen deutlich. Ja, das Bild der Arche, das ist ja in viel Wasser, nicht einfach nur so ein bisschen Wasser, wo ich da jetzt kein Gesetz draus mache über die Menge des Wassers. Es geht um die Herzenshaltung. Aber es ist wirklich die ganze Welt untergegangen und sie wurden durch die Arche hindurch gerettet, so wie durch die Taufe, aber es kann nicht heißen, dass die Taufe jetzt rettet ohne Glauben, sondern umgekehrt, die Taufe zusammen mit dem Glauben. Und das haben wir ganz klar in Markus 16, Vers 16. Wir müssen die Bibel im Zusammenhang lesen, liebe Geschwister, sonst kommen wir schnell zu falschen Lehren. Da könnte jetzt einer sagen, naja, die Taufe, die rettet jetzt hier allein und wenn der Mensch sich taufen lässt, auch wenn er nicht glaubt, wäre er schon ein Kind Gottes. Diese Irrlehre wird ja manchmal in manchen Kreisen verbreitet, in sakramentalistischen Kirchen etwa. Aber in Markus 16, Vers 16 steht ganz klar, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht getauft wird, der wird verdammt werden. Steht es hier so? Nein, so, seht ihr, es steht hier, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also heilsentscheidend ist hier der Glaube. Der Schächer am Kreuz, der konnte nicht mehr getauft werden. Er hat aber geglaubt und wurde dadurch gerettet. Aber heute werden viele Säuglinge gegen ihr Wissen und Wollen einfach getauft. Und man sagt in manchen Kirchen, die seien jetzt schon wiedergeboren. Liebe Geschwister, es ist eine schlimme Verführung, ein Beruhigungsmittel, wo gesagt wird, die Taufe allein würde jetzt selig machen. Die Taufe im Zusammenhang mit dem Glauben ist etwas ganz Wertvolles. Und es steht auch hier, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Aber man kann auch gerettet werden ohne Taufe, allein durch den Glauben. Das machen viele andere Stellen deutlich. Aber die Taufe, so verstehe ich es inzwischen, ich habe das früher auch anders gesehen, ich bin durch verschiedene Kenntnisse durch, beurteile auch niemanden, der das noch nicht so erkennt. Aber der Glaube ist die Grundlage, die Taufe ist der Gehorsamsschritt. Und deshalb steht ja auch hier, wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieses gute Gewissen, dass wir einen Bund mit Gott schließen, wird durch die Taufe eben besiegelt. Und so schreibt sogar ein Autor in einem Kommentar, Edition C, Heiko Grimmer, der landeskirchlicher Pfarrer ist und auch Säuglinge tauft, dass auf keinen Fall die Säuglingstaufe selig machen würde. Das sei, schreibt er, glaube ich, sogar ein Verbrechen, wenn man eine Taufwiedergeburt predigt ohne Bekehrung. Ich zitiere bewusst jetzt mal einen landeskirchlichen Pfarrer, der das auch sieht, weil er ein gläubiger Pfarrer ist, der allerdings trotzdem Säuglinge tauft. Aber in der biblischen Reihenfolge ist ja immer so in der Apostelgeschichte, sie kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Könnt ihr durchgehend lesen und mit seinem ganzen Hause beim Kerkermeister ist es ja auch so, dass ihnen zuerst das Evangelium verkündigt wird und sie zum Glauben kommen und dann getauft werden. Und da hat sich in dem Fall eben das ganze Haus bekehrt. Dass da Säuglinge dabei waren, ist eine reine Spekulation. Und wir müssen immer von den klaren Stellen ausgehen, nicht von den unklaren. Ich habe mich jahrzehntelang auch auf solche unklaren Stellen gestützt. Ich wurde erst 27 Jahre nach meiner Bekehrung getauft, glaubensgetauft. Aber deshalb verurteile ich auch niemanden, der auch vielleicht das lange nicht erkennt. Zwang darf man da nicht ausüben oder Druck, sondern es ist eine Erkenntnis, die aus dem Wort Gottes erfolgt, wenn man die Stellen immer und immer wieder unter Gebet auch liest und dann erkennen darf. Wir wollen jetzt auch keinen Streit über die Taufe entfalten, ja, bitte nicht. Aber wichtig ist, und ich denke, da sind wir uns alle einig, dass die Taufe als solche nicht retten kann, sondern dass der Glaube die Grundlage ist. Und das sagt auch der Petrusbrief selber. Ich habe mal aufgeschrieben, nämlich als wichtige Parallelstelle in Kapitel 1, 1. Petrus 1, Vers 5 bis 9. Da steht kein Wort von der Taufe, aber es wird ganz klar betont über den Glauben. 1. Petrus 1, Vers 5 bis 9. Da ist ja vom himmlischen Erbe die Rede. Und dann heißt, die ihr aus Gottes Kraft durch den Glauben zum Heil bewahrt werdet. Nicht durch die Taufe. Durch den Glauben zum Heil bewahrt werdet, das bereit ist, um in der letzten Zeit offenbar zu werden. Darüber freut ihr euch, die ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid. Damit die Bewährung eures Glaubens, nicht eurer Taufe, die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer geachtet wird, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob und Preis und Ehre, wenn Jesus Christus offenbart wird. Und jetzt wird wieder der Glaube betont. Den ihr nicht gesehen habt und doch liebt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht und euch freut mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und jetzt nochmal, und das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich die Rettung der Seelen. Wie oft wurde jetzt hier der Glaube betont? 4 oder 5 Mal, ich habe es nicht gezählt. Ja, das ist eine ganz andere Gewichtung, als wenn man jetzt aus solcher unklaren Stelle heraus eine Taufwiedergeburtslehre entfaltet. Die Taufe, die rettet. Ja, die Taufe rettet zusammen mit dem Glauben. Wenn man die Möglichkeit hat zu tun, soll man es tun. Aber niemals rettet eine Taufe ohne Glauben. Ich denke, da sind wir uns alle einig, egal wie wir das jetzt zum Taufzeitpunkt momentan sehen. Entscheidend ist der Glaube. Das sagen übrigens auch unsere pietistischen Freunde, die noch in der Landeskirche sind. Ohne Glaube wird niemand gerettet. Aber es gibt eben Katholiken natürlich und auch Hochlutheraner und andere Richtungen, die diese, ich sag mal, gefährliche Lehre einer Taufwiedergeburt verkünden, wo dann der Mensch durch eine sakramentale Handlung so ein Kind Gottes sein soll, ohne dass er es überhaupt weiß, als Säugling zum Beispiel, ja, und dann wird das immer so weiter gepflegt. Und das ist das Problem der Volkskirche, dass jeder denkt, ich bin ja Christ, bin als Baby getauft, kann mir nichts mehr passieren. So denken die Leute. Und das ist dann die Gefahr. Deshalb liegt eine Decke auch über unserem Volk, wo diese landeskirchliche Theologie in dieser Frage so verhängnisvoll ist. In den USA zum Beispiel gibt es viel mehr baptistische Gemeinden, auch viel mehr geistliches Leben weithin, weil die Leute selber zum Glauben eingeladen werden müssen, um gerettet zu werden. Und nicht einfach, man sagt, ja, sind alle schon als Kinder hineingetauft in den Leib Christi und wie das dann gesagt wird. Das kann also wirklich ein Betäubungsmittel sein, dass man nicht mehr dann den rettenden Glauben predigt. Und Konfirmation wird immerhin gemacht, gut. Aber meistens ist es so, bis zur Konfirmation gehen sie in die Kirche und dann gibt es die Geschenke und von da wurden sie nie mehr gesehen. Es ist genau umgekehrt, wie es sein sollte. Sollen sie doch weiterhin unter Gottes Wort gehen, wo es noch gepredigt wird. Naja, das ist ein schwieriges Thema, aber traurige Sache. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet, denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind die Untertanen, die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Wir haben hier die ganzen Heilswege Christi vor Augen, nicht? Kreuzigung, Höllenfahrt, wobei die Hölle eben dieser Zwischenzustand ist, bis zur Auferweckung am jüngsten Tag, Lukas 16 nachzulesen, beim reichen Mann und armen Lazarus. Das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber dann ist der Herr auferstanden am Ostermorgen, wie man es heute sagt, Auferstehungsmorgen sage ich lieber, und ist dann erschienen, 40 Tage lang, ist dann zum Himmel gefahren, Apostelgeschichte 1, und sitzt jetzt zur Rechten Gottes des Vaters. Er ist eben nicht mehr im Zwischenzustand oder im Totenreich, im Scheol, und predigt dort, sondern sitzt zu Rechten des Vaters. Und ihm sind auch jetzt schon untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Er ist der erhöhte Herr. Und in der Offenbarung sehen wir immer wieder, wie der Sohn, symbolisiert als Lamm, zur Rechten des Vaters sitzt. Der Vater und das Lamm, so heißt in Offenbarung 4, Offenbarung 5, wunderbar, wenn wir das so lesen dürfen. Und die sieben Geister Gottes um den Thron. Also auch da haben wir wieder die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Heilige Geist entfaltet in seiner siebenfachen Vollkommenheit der Geisteswirkungen. Und dieses, ja, es ist nicht nur ein Bild, sondern wirklich ein Einblick in die himmlische Herrlichkeit, was wir in der Offenbarung lesen, das führt uns einfach zur Anbetung. Und das wollen wir auch jetzt tun und uns dazu erheben. Allmächtiger, heiliger, dreieiniger Gott, wir danken dir, dass du unser Herrscher bist, dass du, Herr Jesus, als das Lamm neben dem Vater auf dem Thron sitzt, dass wir dich rühmen und preisen dürfen als den, der für uns gestorben ist und auferstanden ist und dass wir diese himmlische Hoffnung haben dürfen, allein durch dich. Herr, schenk uns auch Mut, wenn jemand Rechenschaft von dieser Hoffnung von uns fordert, dass wir es nicht verschweigen, sondern dich bezeugen in Sanftmut und Ehrfurcht. Amen.